Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. And they get another possession. He threw up a
shot. Oh! I can't believe it went in! Curry from half court. Oh! He puts it in at the buzzer!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 34. Folge des NBA-Podcasts hier Swish. Heute beschäftigen wir uns einmal mit den New York Knicks, also viel Spaß bei dieser Folge. Hier at Swish. Bei wohl keiner Franchise in den letzten Jahren lagen Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinander wie eben bei den New York Knicks. Jetzt allerdings steht man mit 24-23 auf Rang 5 der Eastern Conference. Bekommt man jetzt endlich mal Konstanz rein? Denn jetzt gerade mit diesen 24 Siegen hat man schon mehr Sieger als gefahren als in der letzten und vorletzten Saison. Da waren nämlich die Records 21-45 und 17-65. Der Erfolg in dieser Saison liegt vor allem an einem Ende des Courts, und zwar dem eigenen. Denn die Knicks spielen eine richtig, richtig gute Defense. Nicht falsch verstehen, auch die Offensive ist wesentlich besser als in den letzten Jahren. Trotzdem ist das Offensivrating der Knicks um 2,8 Punkte schlechter als der Durchschnitt. Die Knicks holen in 100 Ballbesitzen durchschnittlich 109,2 Punkte. Das ist Liga-Rang 23. Auf der Defensivseite sieht das Ganze allerdings richtig gut aus. Die New York Knicks kassieren in 100 Ballbesitzen gegen sich nämlich nur 108,6 Punkte. Das ist der drittbeste Wert der NBA und man kommt dann eben dadurch auf ein Net-Rating von plus 0,6. Das heißt also, wenn man theoretisch jedes Spiel durchschnittlich bestreitet, gewinnen die Knicks mit 0,6 Punkten Vorsprung. Ja, das geht natürlich sehr, sehr gut, vor allem wenn man es rundet, wäre es 109-109. Aber darum geht es jetzt hier gerade auch nicht, denn es geht eben um die Defense dieser Knicks. Zudem spielen sie die langsamste Pace der Liga und verhindern so, dass die Gegner in einen offensiven Rhythmus kommen. Offensiv, wie gesagt, sind die Knicks jetzt gerade nicht so wirklich doll. Sie nehmen sehr, sehr viele Zweier und sehr, sehr wenig Dreier. Zudem ziehen sie für ihre langsame Pace allerdings relativ viele Freiwürfe. Obwohl sie die zweitwenigsten Dreier nehmen, treffen sie diese mit der 10. besten Quote der Liga. Was auch noch auffällt, sind die Assist-Zahlen, denn sie spielen die zweitwenigsten Assists der gesamten Liga. Das heißt, dass auch offensiv ist relativ wenig Rhythmus drin. Defensiv allerdings sind die Knicks über jeden Zweifel haben, denn sie erzwingen die schlechteste Feldwurf- und Dreierquote der Liga. Im Schnitt versuchen es die Gegner fast 36 Mal von draußen pro Spiel, aber sie sind eben nur 12 Mal erfolgreich, das heißt die Quote liegt bei knapp über 33%. Aber auch defensiv sind die Knicks eben nicht ganz perfekt, sie haben ein Problem und das hängt sicherlich auch mit der geringen Erfahrung der meisten Spieler zusammen und das sind die Fouls. Die Knicks begehen die 5. meisten Fouls der Liga und trotz der geringen Pace ziehen die Gegner die 10. meisten Freiwürfe gegen sie. Auf 100 Ballbesitze gerechnet bekommen die Gegner 23,8 Freiwürfe zugesprochen. Das ist der 4. höchste Wert der Liga. Zum Glück für die Knicks werden diese Freiwürfe aber auch mit der 4. schlechtesten Quote getroffen. Aber halt, ist das wirklich nur Glück? Nicht unbedingt, denn gerade an der Freiwurflinie spielt der Wurfrhythmus eines Spielers eine ganz entscheidende Rolle. Wenn der Spieler in dem Spiel gute Quoten auflegt, ein relativ guter Freiwerfer ist und er sich in der Offensive wohlfühlt, wird er diese Freiwürfe höchstwahrscheinlich verwandeln. Wenn er aber das ganze Spiel schon Schwierigkeiten hat, sich Würfe zu kreieren und sie zu treffen, ist die Chance größer, dass er Freiwürfe liegen lässt. Obwohl die Knicks den Freiwurf also nicht direkt verändern oder beeinflussen können, spielt ihre Defense trotzdem eine Rolle. Auch bei den Steals und Blocks sind die Knicks immerhin Durchschnitt. Bei den Rebounds allerdings machen sie einen richtig, richtig guten Job. Obwohl es auf beiden Seiten logischerweise durch die geringe Pace sehr, sehr wenig Bretter zu holen gibt, holen die Knicks die 8. meisten Offensiv-Rebounds, die 8. meisten Defensiv-Rebounds und die 6. meisten Gesamt-Rebounds. Auf 100 Possessions gesehen holen nur die Jazz mehr Rebounds, als es die Knicks tun. Sie erarbeiten sich selber zweite Chancen und verhindern zweite Chancen des Gegners. Das ist ein sehr, sehr gutes Mittel zum Erfolg, wenn du mit der Defense Siege holen möchtest. Und Coach Tom Thibodeau möchte mit Defense Siege holen. Er hatte zu seiner Anfangszeit in Chicago damit sehr, sehr großen Erfolg. Danach wurde er aber immer wieder hart kritisiert, unter anderem, weil er seinen Starspielern zu viel Einsatzzeit gab und sie sich dadurch verletzten. Derrick Rose ist natürlich das prominenteste Beispiel. Das ist natürlich extrem lustig, sage ich mal, vor allem wenn man jetzt gerade bedenkt, dass er Derrick Rose eben bei den Bulls trainiert hat, dann später noch bei den Timberwolves und dann jetzt eben auch schon wieder bei den Knicks. Nach den 5 Jahren bei den Bulls, in denen Tom Thibodeau übrigens immer die Playoffs erreichte, ging es für ihn zu den Minnesota Timberwolves, die zu dieser Zeit seit 2004 nicht mehr in den Playoffs gewesen waren. Nach einem ersten schwierigen Jahr schafften es die Wolves an einem Herzschlagfinale im zweiten Jahr in die Playoffs mit einem Rekord von 47-35, in der ersten Runde war aber Schluss. Auch da sehr, sehr interessant, er holt sich immer seine Schützlinge nochmal mit ran. In diesem Fall war es dann nochmal Jimmy Butler, mit dem er eben zuvor bei den Bulls gearbeitet hatte, und dann auch nochmal Taj Gibson. Nach einem 19-21 Start im darauffolgenden Jahr, dem Streit mit Jimmy Butler und den anderen Spielern, hatte er keinen Rückhalt mehr im Team und wurde gefeuert. Es folgte für ihn eine einjährige Pause und dann jetzt eben die Anheuerung bei den Knicks vor dieser Saison. Und siehe da, Tom Thibodeau ist ein guter NBA-Coach. Sicher, er ist nicht ganz einfach und er hat auf jeden Fall seine Macken, aber er hat vor allem eine klare Spielidee und eine Mentalität. Und das ist genau das, was dieses junge Team braucht und das, was die New York Knicks generell schon lange gebraucht haben. Die Knicks haben also ein junges, talentiertes Team und einen fähigen NBA-Coach. Das klingt doch nach einer vielversprechenden Zukunft. Wo liegt das Problem? Und dazu reicht euch ein Name, James Dolan. Der Besitzer der Knicks ist dafür bekannt, sehr ungeduldig zu sein und sich zu sehr ins Tagesgeschäft der Knicks mit einzumischen. Er will Stars und er will Titel. In den letzten Jahren, sogar Jahrzehnten, wurden den Fans der Knicks immer wieder Besserungen und NBA-Stars versprochen. Der letzte negative Höhepunkt war natürlich vor 2 Jahren in der Free Agency, als man sich sicher war, dass Kevin Durant und Kyrie Irving zu den Knicks kommen und endlich den Titel nach New York holen würden. Es kam ganz, ganz anders und für die Knicks kam es sogar so schlimm, wie es nur hätte kommen können. Die beiden kamen nicht nur nicht, sondern sie gingen auch noch zum direkten Stadtrivalen, zu den Brooklyn Nets. Man selbst holte sich dann 4 teure Power Forwards in Julius Randle, Bobby Portis, Taj Gibson und Marcus Morris. Zudem bekam man noch Reggie Bullock, Elfrid Payton, Wayne Ellington, Luke Kornet und Emmanuel Mudiay. Versteht mich jetzt nicht falsch, das sind keine schlechten Spieler. Aber bis auf Randle, Morris und Portis und zumindest einem früheren Taj Gibson sind es eben auch keine guten. Und die drei spielen auch noch dieselbe Position. Also Randle, Morris und Portis und wenn man Gibson noch mit dazu rechnet, sogar alle 4. Am Ende wurde es dann eben Quantität statt Qualität und es endete so wie es musste mit Platz 12 in der Eastern Conference. Von all diesen Spielern, die sie übrigens geholt haben, die ich gerade eben schon vorgelesen habe, sind noch 4 übrig. Randle, Payton, Bullock und Gibson. Der Vertrag von Randle hat sich aber jetzt schon gelohnt, denn das, was Julius Randle diese Saison abreißt, ist einfach extrem, extrem stark. 23 Punkte, fast 11 Rebounds, knapp 6 Assists und knapp 1 Steal. Zudem trifft er einfach mal 47% aus dem Feld, was bei fast 18 Würfen echt in Ordnung ist, und vor allem fast 42% von draußen. Wenn es so einen Manko, sag ich mal, gab, was du Julius Randle immer vorwerfen konntest, dann war es seine Dreierquote und jetzt trifft er sie einfach zu 42%. Der zweitbeste Scorer des Teams ist RJ Barrett und dieser Mann ist eben erst 20 Jahre alt. 44,3% aus dem Feld und 33,3% von draußen ist jetzt noch nicht wirklich überragend, aber wie gesagt, die Knicks spielen halt auch nicht viele Assists, der Ball läuft halt nicht so richtig und dafür muss ich sagen, ist es für einen 20-Jährigen, der jetzt gerade seine zweite NBA-Saison spielt, schon echt völlig in Ordnung. Zu den 17,4 Punkten holt er eben noch 6 Rebounds und eben auch nochmal 3 Assists. Wie gesagt, die Quoten lesen sich jetzt erstmal nicht so wirklich überragend, aber man muss eben auch einfach mal mit gucken, dass er noch sehr, sehr jung ist, er hat noch ein absolutes Upside-Potenzial und wenn er jetzt eben nicht so viel Verantwortung auf ihm liegt in der Offensive, dann würde er auch freiere Würfe bekommen. Er hat aber jetzt gerade eben diese Last quasi des zweitbesten Scorers des Teams und die trägt er für meine Begriffe in seinem Alter relativ gut. Dann kommen tatsächlich 4 Spieler, die zwischen 12 und 13 Punkte averagen. Und das ist extrem, extrem gut. Das ist einfach eine ausgeglichene Offense zumindest. Du hast Elfrid Payton mit 12, Emmanuel Quigley und Derrick Rose mit 12,8 und Alec Burks mit 13 Punkten. Auch hier sieht man allerdings, die Feldwurfquoten sind nicht wirklich doll. Die schlechteste hat Emmanuel Quigley, okay, er ist Rookie, ist in Ordnung, 39,1%, das ist natürlich sehr, 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 sehr wenig. Die beste von denen hat Elfrid Payton, 43,8%, das ist okay. Was die Dreierquote angeht, ist das Ganze natürlich aber genau andersrum. Elfrid Payton ist überhaupt kein guter Dreierwerfer, nimmt auch nur 1,8 pro Spiel und trifft eben auch nur 24,3%. Da sieht allerdings Derrick Rose dieses Jahr sehr, sehr gut aus, aber auch er nimmt eben nur 2,7, trifft die jetzt zu knapp 44%. Zudem nehmen eben Alec Burks und Emmanuel Quigley über 5. Alec Burks genau 5. Trifft die eben zu 41%, das ist natürlich extrem gut. Und auch Emmanuel Quigley mit 5,3 Versuchen und 37,6% für einen Rookie extrem, extrem stark. Das große Problem zeigt sich jetzt gerade aber eben, wenn wir uns einfach nur diese Assist-Zahlen einfach jetzt gerade noch mit angucken. Und der beste Assistgeber ist Julius Randle mit 5,8. Klar, er hat den Ball eben auch sehr, sehr oft in der Hand, aber trotzdem sollte es nicht sein, dass dann dein Power-Forward die meisten Assists spielt. Danach kommt Derrick Rose mit 4,3, Elfrid Payton 3,5, RJ Barrett 3,1 und ab da ist es dann schon alles unter 3. Und das ist eben so ein Thema, was man halt ansprechen muss. Denn Tom Thibodeau ist defensiv auf jeden Fall sehr, sehr gut, aber er ist offensiv eben keine Leuchte. Man müsste irgendwie schauen, dass man ihm vielleicht einen sehr, sehr fähigen offensiven Assistant Coach nochmal mit hinstellt, dass die dann irgendwie sich ein gutes Konzept nochmal mit erarbeiten und dass sie sich vor allem noch irgendwie versuchen, Spieler vielleicht zu sichern, der da irgendwie nochmal mit reinpasst. Also der Assists nochmal spielen kann und der auch nochmal so ein kleines bisschen Scoring-Last nochmal mit wegnehmen kann von RJ Barrett. Allerdings sollte es jetzt gar nicht so sein, dass du jetzt sagst, okay, wir schmeißen jetzt alles jetzt gerade weg, wir traden jetzt alles, was wir jetzt gerade mit haben, nur um uns, keine Ahnung, Bradley Beal meinetwegen jetzt gerade holen zu wollen, unabhängig davon, ob sie ihn jetzt kriegen würden oder nicht. Denn dann sind sie einfach wieder genau an diesem Punkt, wo sie einfach schon mal waren. Dann kommen sie einfach wieder jetzt gerade nicht weiter. Also sie haben es jetzt endlich mal geschafft, den Rebuild so ein bisschen mit einzuläuten, sich viele junge Spieler jetzt gerade mitzuholen, denn man darf nicht vergessen, auch Julius Randle ist 26, Chris Boucher zum Beispiel ist älter als Julius Randle. Ja, das denkt man jetzt nicht, aber es ist eben so, Chris Boucher ist 28, Julius Randle ist 26 und auch da ist ja theoretisch noch ein bisschen Potenzial nochmal mit da. Ansonsten hast du eben noch einen 20-jährigen RJ Barrett, einen 21-jährigen Emmanuel Quigley und einen 22-jährigen Mitchell Robinson, der in dieser Saison 8 Punkte und 8 Rebounds einsammelt, dazu noch 1 Steal holt und 1,5 Blocks. Er trifft 65,3% aus dem Feld. Klar, von draußen wirft er halt nicht, aber muss er eben auch nicht. Das große Problem bei ihm sind natürlich die Freiwürfe, 49,1% ist natürlich grausam. Aber auch da, so generell am offensiven Ende, wird er sich auch nochmal weiterentwickeln. Er ist jetzt, wie gesagt, auch erst 22. Ansonsten hast du jetzt eben noch Kevin Knox mit 21, wo du jetzt eben gucken musst, okay, wo geht's da nochmal mit hin? Frank Ntilikina dasselbe, auch 22 Jahre alt. Und Obi Toppin, auch er 22 Jahre alt. Aber bei ihm, finde ich, merkst du, dass er einfach noch große Probleme hat, sich in dieser Liga zurechtzufinden. 4 Punkte pro Spiel ist jetzt nicht wirklich doll. Er spielt jetzt auch nur knapp 12 Minuten. 47,3% ist auch in Ordnung. 28% von draußen ist sehr, sehr wenig. Aber auch da wird er sich nochmal ein Stückchen mit weiterentwickeln. Jetzt ist natürlich das Ding, kommen die Knicks dieses Jahr in die Playoffs? Und ich sage es ganz ehrlich, ja, ich traue es ihnen auf jeden Fall zu. Sie haben jetzt eine sehr, sehr gute Position. Im Osten sind jetzt eben gerade auf Rang 5. Und klar, der Osten ist jetzt gerade sehr, sehr knapp, aber bei den Charlotte Hornets, die jetzt gerade zum Beispiel direkt vor ihnen stehen und denselben Winning oder dieselbe Winning Percentage haben, fehlt jetzt schon mal ein LaMelo Ball. Klar, die haben noch einen Gordon Hayward, die haben noch einen Terry Rozier, die haben trotzdem noch einen sehr, sehr guten Kader, aber die New York Knicks können zumindest nochmal mithalten. Hinter ihnen stehen allerdings natürlich noch sehr, sehr gefährliche Gegner, die Atlanta Hawks, die Boston Celtics, die Miami Heat. Das sind Platz 6, 7 und 8, also die direkten Konkurrenten direkt hinter ihnen. Das ist natürlich schon heftig, dagegen sage ich nichts. Auf Rang 9 hast du die Pacers, die bislang eine enttäuschende Saison spielen. Auf Rang 10 hast du jetzt gerade die Chicago Bulls, die sich jetzt natürlich mit Vucevic extrem gut nochmal mit verbessert haben, der jetzt auch eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert hat. Aber die Bulls haben jetzt eben trotzdem verloren und sie stehen jetzt eben auch schon bei 19-26. Die Knicks jetzt halt schon bei 24-23. Klar, die Knicks haben noch 2 Spiele mehr. Aber selbst wenn die Bulls beide Spiele gewinnen, sind sie immer noch 3 Siege hinter den Knicks. Das musst du auch erstmal mit aufholen. Dahinter kommen dann die Toronto Raptors. Mittlerweile muss ich jetzt gerade sagen, ich traue es ihnen einfach jetzt gerade nicht mehr mit zu. Sie haben jetzt auch schon die letzten 3 jetzt gerade verloren. Und irgendwie sehe ich jetzt gerade nicht, wie dieses Team es noch schaffen soll, irgendwie da nach oben noch mit reinzurutschen. Klar, das Play-In-Tournament kann natürlich nochmal so ein Thema nochmal mit sein. Und es kann eben auch sein, dass du dann da gegen die New York Knicks nochmal spielen musst. Aber ich muss sagen, ich sehe da die Knicks einfach jetzt gerade in einer sehr, sehr guten Position. Sie schaffen es endlich mal, die Gegner einfach offensiv einfach mit einzudämmen, weil sie defensiv einfach extrem gut sind. Offensiv muss man, wie gesagt, jetzt gerade eben nochmal mit gucken. Aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass es zumindest noch ein kleines bisschen besser nochmal werden könnte, als es eben jetzt gerade nochmal mit ist. Und wenn sie das tun, wenn sie sich jetzt gerade defensiv ihr Level jetzt gerade halten, offensiv nochmal ein kleines bisschen nochmal mit besser werden, einfach nur weil Derrick Rose nochmal ein bisschen mehr nochmal mit eingebunden wird, der hatte jetzt ja erst 12 Spiele für die Knicks, oder weiß ich nicht, weil sich jetzt Emmanuel Quickly nochmal verbessert, RJ Barrett nochmal ein bisschen sicherer wird, etc., etc., dann sieht das doch schon sehr, sehr gut aus. Und wie gesagt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die Knicks dieses Jahr auch in die Playoffs kommen. Und vor allem schaffen sie es dann vielleicht endlich mal auch in Zukunft etwas darzustellen. Du musst jetzt halt einfach mega aufpassen, dass du jetzt gleich nicht direkt auf den nächsten Star jetzt gleich mit anspringst und dir jetzt gerade so denkst, oh ja, den müssen wir jetzt gleich mit holen. Nein, versuch doch jetzt erstmal dieses Team zu entwickeln. Denn klar, es sind jetzt noch ein paar Spieler, sind jetzt schon nochmal auf dem Free-Agent-Markt drauf. Aber wenn du dann schon wieder versuchst, All-In zu gehen und es dann wieder versemmelst, dann hast du doch ein Riesenproblem. Chris Paul und Kawhi Leonard haben zum Beispiel nochmal eine Player-Option, so wie auch Jrue Holiday. Das heißt, eventuell sind die überhaupt nicht da. Also die sind vielleicht gar nicht frei. Ansonsten laufen noch aus Mike Conley, Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Otto Porter Jr., Victor Oladipo, Tim Hardaway, Dennis Schröder, Evan Fournier, Danny Green etc. Das sind jetzt auf jeden Fall keine schlechten Spieler und das sind eben jetzt gerade auch Spieler, die dich jetzt gerade besser machen, aber ich hoffe einfach nur für die Knicks, dass sie sich jetzt gleich nicht denken, boah, Victor Oladipo, geil, da müssen wir ein bisschen Cap nochmal freischaufeln, ja, dann haben wir jetzt den nochmal mit raus und dann gucken wir mal, wie es so läuft. Nein, versuch dich doch einfach punktuell so ein bisschen nochmal mit zu verstärken. Als Beispiel meinetwegen Patty Mills. Okay, er ist jetzt kein überragender Spieler, aber ich sehe den Namen jetzt gerade schon so aufploppen. Er verdient jetzt gerade aktuell 12 Millionen. Glaube ich nicht, dass er nochmal so viel kriegen wird. Er ist jetzt eben mittlerweile auch schon 33 Jahre alt. Du hättest nochmal einen Point Guard, der vor allem scoren kann, der aber auch mal so ein bisschen in Richtung Assists nochmal mitgehen kann. Und dann hast du doch schon wieder nochmal einen Spieler, der dich zumindest mal ein Stückchen nochmal mit besser macht. Alternative ist immer J.J. Redick, 37 Jahre alt, ist halt einfach ein Shooter, der bringt dich einfach immer weiter, auch der hat 13 Millionen jetzt gerade nochmal mitverdient, also wenn du es schaffen kannst, versuch ihn auch nochmal mitzuholen, ansonsten versuch einfach Derrick Rose irgendwie nochmal mitzuhalten, wenn es möglich ist und guck einfach mal, wo du nochmal mit hinkommen kannst, aber versuch jetzt nicht direkt schon wieder All-In jetzt gerade zu gehen, versuch es einfach ein bisschen ruhiger mit angehen zu lassen. Klar, wenn du natürlich die Chance hast, einen Spieler zu holen, einen Superstar jetzt gerade zu holen, der direkt schon signalisiert, ja, ich will nach New York, ich habe da Bock drauf, ja, okay, dann versuch's, wenn du es einigermaßen freischaufeln kannst. Aber wenn du dich extrem, extrem anstrengen musst und dafür gefühlt schon die Hälfte deines Rosters schon vergraulen würdest und dann vielleicht nochmal für eine Position, die du vielleicht gar nicht brauchst, also Power Forward jetzt gerade meinetwegen, dann hast du doch dasselbe Problem doch dann schon wieder. Dann hast du vielleicht einen Superstar, ausnahmsweise mal, wie halt auch schon mit Carmelo Anthony damals. Aber irgendwann ist dann trotzdem so ein Ceiling einfach nochmal mit erreicht. Da kommst du einfach dann nicht drüber, weil einfach dann der Rest des Kaders nicht mit ausreicht. Wenn du es aber jetzt schaffst, die Spieler nochmal mit weiterzuentwickeln und dir dann vielleicht in einem oder in anderthalb oder in 2 Jahren nochmal irgendwie nochmal einen Star nochmal mit zu sichern, der dieses Team nochmal perfekt nochmal mit ergänzen würde. Als Beispiel Jimmy Butler, da wäre jetzt Tom Thibodeau jetzt gerade voll jetzt gerade mit dabei. Wie gesagt, die waren auch schon zusammen. Aber jetzt gerade nur so als Beispiel, dann hättest du doch einen perfekten Spieler. Du hättest einen Small Forward, der dann neben Julius Randle auch nochmal mitspielen kann, der in Clutch-Situationen nochmal mit übernehmen kann und der vor allem ein Two-Way-Player ist, der immer genau das macht, was das Team gerade braucht. Der spielt dann die Assists, der holt dann die Rebounds, der holt dann die Punkte und er ist defensiv eben absolut stark. Du musst also jetzt gerade darauf aufpassen, dass du dir nicht versuchst, irgendeinen Superstar zu holen, sondern im Optimalfall sogar einen, der zu deinem Team passt, ohne das ganze Team komplett mit umzubauen. Du musst es quasi versuchen, so wie es eben die Toronto Raptors auch getan haben. Die haben sich ein Team lange aufgebaut, was dann funktioniert hat, mit Kyle Lowry, mit Fred VanVleet, mit Siakam etc. und haben dann den Trigger gepullt quasi, als sie dann gesehen haben, okay, Kawhi Leonard wäre quasi verfügbar und der würde uns doch weiterhelfen. Das ist eine Position auf Small Forward, die wir jetzt noch nicht so unbedingt auf so einem krassen Level jetzt gerade besetzt haben. Klar, OG Anunoby ist gut. Aber er war eben jetzt auch noch 2 Jahre jünger als jetzt. Ich glaube, er war 21 zu diesem Zeitpunkt. War eben noch sehr, sehr roh und vor allem defensiv gut. Du kannst weiterhin noch mit Siakam noch spielen, weiterhin noch mit Gasol bzw. Ibaka, weiterhin noch mit Lowry und Fred VanVleet und hast dann von der Bank immer noch mal Norman Powell. Lasst uns doch Kawhi Leonard doch mal mitholen. Wir geben jetzt halt gerade DeRozan ab, klar, unseren Starspieler. Aber wir kriegen eben noch mal einen Two-Way-Player noch mal mit zurück. Und bei den Toronto Raptors hat das extrem gut funktioniert. Und ich hoffe einfach nur für New York und vor allem auch so für diese ganzen Fans, die da alle mit dranhängen, dass es bei New York auch so funktionieren kann. Und das Ding ist, ich kann es mir halt vorstellen. Ich kann es mir durchaus vorstellen, dass die New York Knicks das schaffen, wenn James Dolan, der Besitzer, eben nicht anfängt, irgendwas zu rushen und schon wieder versucht, viel zu früh irgendwas zu machen. Denn wenn er das schafft, wenn er sich einfach mal ein bisschen mit zurückhält und sich vielleicht aus diesem Tagesgeschäft so ein bisschen mit raushält und einfach mal die General Manager und die Coaches das regeln lässt, dann läuft das doch schon wesentlich besser. Und ich glaube schon, dass es dann reichen kann. Denn eins ist ja wohl klar, du kannst Superstars anziehen mit New York. Natürlich, Superstars lassen sich davon anlocken, wenn du in so einer riesen Stadt auf einmal bist. Aber wenn der sportliche Erfolg fehlt, ist es trotzdem schwer, diesen Spielern eine dauerhafte Perspektive zu bieten. Natürlich, die Spieler wollen in einer großen Stadt spielen, wollen vor vielen Fans spielen, aber sie wollen halt auch gewinnen. Sie wollen nicht ihre Karriere beenden und dann so einer von diesen Spielern sein, die dann ohne Ring beenden, so wie Vince Carter jetzt gerade meinetwegen. Oder Steve Nash oder Tracy McGrady, wo du dann am Ende sagst, ja okay, ist halt ein geiler Spieler, aber er hat halt keinen Ring gewonnen. Das bringt dich dann halt nicht mehr weiter. Das heißt, du musst halt diese Stadt bieten, das hat New York natürlich, aber eben auch nochmal so diese Perspektive. Und mit einem guten Konzept und im Erreichen der Playoffs sowie dem Weiterentwickeln der Talente schafft man es vielleicht, sich einen guten Spieler oder einen Superstar zu holen und das Team eben stetig zu verbessern, bis es dann einfach eine sehr, sehr gute Einheit ist, die es jedem Gegner schwer macht, gegen sie zu spielen. Wenn das gelingt, dann können die Knicks oben angreifen. Wenn aber wieder Schritt 4 vor Schritt 2 gemacht wird, landet man meistens auf dem Boden und man muss wieder von vorne anfangen. Das war meine Meinung zu den New York Knicks. Schreibt mir doch gerne eure Meinung, entweder bei Instagram oder bei Twitter unter hier Swish Podcast. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei
Here It's Swish.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.